Ich begrüße Sie zur Mai-Ausgabe der Talk Noir. In der Kleinstadt Wyalusing wird eines Winterabends eine Frau brutal ermordet aufgefunden. Neben der Leiche liegt Danny Bedford, der eine tragische Hirnverletzung erlitten hat, die ihn in seinen geistigen Fähigkeiten einschränkt. Als der Deputy Danny neben der Leiche entdeckt, ist es für ihn offensichtlich, dass Danny die Frau umgebracht hat. In Samuel Gaileys Debüt beweist der Autor einmal mehr das Gespür für Menschen, die ins Abseits geraten sind. Danny hatte Mindy schon einmal nackt gesehen. Da waren beide 8 Jahre alt gewesen, ewig her. Nur sie beide auf dem Maisfeld hinter der Pickett's Bowling Alley. Mindy hatte sich ausgezogen und stand in der kalten Winternacht zitternd da, wartete darauf, dass Danny dasselbe machte. Einen kurzen, verlegenen Moment lang betrachtete Danny ihren nackten Körper und sein Blick huschte über all die Stellen, die normalerweise unter ihrer hochgekrempelten Jeans und der Flanellbluse verborgen waren. Sie hatte weiche, glatte Haut mit ein paar blauen Flecken und Schrammen an den Knien und Schienenbeinen. Neugierig war er schon, aber es kam ihm falsch vor, ein nacktes Mädchen anzuschauen. Ihm wurde schwindelig. Sein Magen schnürte sich zusammen, so als hätte er zu viele Kaubonbons gegessen. Als Mindy sagte, jetzt sei er dran mit Ausziehen, wurde ihm noch schwindliger. Er wusste, dass er das nicht durfte. Wenn Onkel Brad es herausfand, konnte er sich auf was gefasst machen. Onkel Brad würde seinen Gürtel nehmen und Danny versohlen. Das wollte Danny nicht. Er wollte nicht mehr versohlt werden. Deshalb rannte er so schnell er konnte, rannte durch das verdorrte Maisfeld und schlitterte über vereiste Pfützen. Die dürren Maiskolbenblätter zerkratzten ihm Gesicht und Hals, aber er kam nicht weit. Bevor er es bis zur Bowlinghalle schaffte, hielten Mike Sukowski und Carl Robinson ihn auf und verdroschen ihn. Sukowski war der gemeinere von beiden, schon damals. Jetzt sah er Mindy also zum zweiten Mal nackt. Sie lag auf dem Boden des Trailers wie eine weggeschmissene Stoffpuppe. Er kniete neben ihr, die Hände im Schoß verschränkt, als würde er vor seinem Bett knien und beten. Aus einer Wunde an ihrem Hinterkopf sickerte Blut in den verschossenen Teppichboden und ein paar Scherben ragten heraus. Mindys Beine waren seltsam verrenkt, die Arme über ihrem Kopf verschränkt, als wollte sie sich strecken. Beinahe hätte Danny ihr die wirren blonden Haare aus dem Gesicht gestrichen, aber er hatte Angst, in die halb geöffneten Augen zu sehen. Er hatte Angst, dass ihre Augen anders sein könnten als sonst, nicht mehr strahlend und neugierig. Sein Blick glitt über ihren reglos schmalen Körper, die Beine, den Bauch, die Arme, aber nicht die Augen, die mied er. Mindys Mund stand weit offen, als wäre er mitten im Gähnen erstarrt. Ihre beiden hübschen Schneidezähne waren abgebrochen, was ihre Eckzähne wie die eines Vampirs aussehen ließ. Danny wiegte sich vor und zurück, Tränen und Rotz liefen ihm über die Lippen und tropften von seinem Kinn wie Wasser aus seinem Leckenhahn. Er wartete, dass sie aufwachte, wartete, dass sie sich wenigstens ein bisschen rührte. Vielleicht war sie ja nur schlimm verletzt. Aber Danny ahnte, dass sie mehr als verletzt war. Er hatte noch nie einen toten Menschen gesehen, außer im Fernsehen, aber die taten immer nur so. Das wusste er. Seine beiden Eltern waren tot. Aber auch die hatte er nicht gesehen, bevor sie in den Himmel kamen. Er hatte sich nicht von ihnen verabschieden können. »Dir geht's bald wieder gut, Mindy.« »Okay, dir geht's bald wieder gut.« Übersetzt von Andrea Stumpf, durchzieht eine Kette von Gewalt und Verbrechen die eisige Nacht. Angesichts eines drohenden Schneesturms arbeiten der örtliche Sheriff und ein State Trooper bis in die frühen Morgenstunden, um den Anschein von Ordnung aufrechtzuerhalten, während sie ein kompliziertes Lügengefecht offenlegen, das die Gemeinschaft in Wyalusing in Frage stellt. Auf der zu dieser Stunde ruhigen Main Street von Wyalusing lag eine leichte Schneedecke. Der ungefähr 500 Meter lange Abschnitt mit den Geschäften war geräumt und am Straßenrand hatte sich mit Asche und Zigarettenkippen vermischter schwärzlicher Schneematsch gesammelt. Die dunklen Wolken am Himmel drohten mit weiterem Schnee. Auf der Main Street wohnten nur wenige Leute. Die meisten Wohnhäuser standen an der Front Street und der Church Street. Große zweigeschossige Gebäude im Queen Anne-Stil mit Veranden, die sich über die gesamte Vorderseite erstreckten und steilen Dächern mit Biberschwanzziegeln. In jedem Vorgarten stand entweder ein roter Ahorn oder eine Schwarzbirke. An einigen hing von einem der niedrigen Äste eine Schaukel. Früher einmal mochten diese Häuser wahre Schmuckstücke gewesen sein, aber jahrelange Vernachlässigung und harte Winter hatten ihre Spuren hinterlassen. Die Dächer und Veranden hingen durch, die Rasenflächen waren von den Kippick-Ups, die vor den Häusern abgestellt wurden, durchpflügt. In der Stadt gab es zwei Kirchen, eine für die Methodisten und eine für die Presbyterianer. Und beide standen an der Church Street. Auch eine alte Bibliothek aus dem Jahr 1902 befand sich dort. Die Grundschule, die High School und das Postamt lagen ein paar Blocks entfernt. Es gab keine Ampeln, nur Stoppschilder an den größeren Kreuzungen. Die meisten waren von Schrotkugeln durchlöchert oder eingedellt. Aber die Leute achteten sowieso nicht auf die Verkehrszeichen. Die meisten der rund Dutzend Läden und Geschäfte an der Main Street hätten einen neuen Anstrich gebraucht. Donner's Neat Threads, Colgrove's Barbershop, eine Shell-Tankstelle, Red's Tavern, die First National Bank und Flick's Video hatten zusammen mit einigen anderen Läden ihre Pforten für immer geschlossen. Iris Gifts and More war letztes Jahr ausgebrannt und seither geschlossen. Über die verrußten Fensterrahmen waren Spannplatten genagelt und ein paar Kids hatten schweinische Zeichnungen von Frauen auf dem Holz hinterlassen. Danny kannte die Kritzeleien, senkte beim Vorübergehen aber den Blick, weil sie so schmutzig und gemein waren. Er schlurfte den Gehsteig entlang, die Hände tief in den Hosentaschen vergraben. Wieder hatte er vergessen, Jakob Mütze anzuziehen. Wenn er Hunger hatte, vergaß er alles andere. Er überlegte, dass er sich heute eine heiße Schokolade bestellen würde, aber er würde Mindy zuerst seine Dollarscheine und Münzen zeigen, damit sie das Geld erzählte, um sicherzugehen, dass er es sich leisten konnte. Ein Kombi mit einem roten Reh auf dem Dach rumpelte die Straße entlang. Die Jäger, Vater und Sohn, trugen beide orange Jagdwesten und orange Kappen und starrten Danny an, als sie an ihm vorbeizuckelten. Danny lächelte und winkelte, so wie er den Einwohnern immer zuwinkte. Und der Junge winkte zurück, bis sein Vater seinen Arm packte und nach unten zog. Smithys Gun Shop wurde gerade aufgesperrt. Im Schaufenster waren in einer langen Reihe Jagdgewehre ausgestellt. Danny verlangsamte seinen Schritt und warf aus sicherer Distanz einen Blick hinein. Jagen gefiel ihm nicht besonders wegen dem Töten. Einmal hat ihn Onkel Brad auf die Jagd mitgenommen, da war er 12 gewesen. Mit 12 bekamen alle hier ein Gewehr und wurden in den Wald geschickt. Danny erinnerte sich, dass ihm das laute Knallen und der scharfe Schwarzpulvergeruch nicht gefallen hatten. Onkel Brad hatte ihn gefragt, ob er auch einmal schießen wollte, aber Danny hatte den Kopf geschüttelt. Onkel Brad hatte einen 12-Ender erlegt und schien sich über das mächtige Geweih zu freuen. 3-4 Mal zählte er die Enden aus Angst, sich geirrt zu haben. So glücklich hatte er seinen Onkel noch nie erlebt. Onkel Brad lächelte breit und versuchte Danny sogar dazu zu bringen, den roten Hirsch anzufassen. »Na komm schon, Junge, fass mal an.« Der Hirsch war noch warm. Danny erinnerte sich, wie er das tote Tier angesehen und gedacht hatte, dass es gerade eben noch gelebt hatte und gesund und munter im Wald herumgesprungen war. Jetzt sprenkelte dunkles Blut die weiße Schneeverwehung, wo der Hirsch zusammengebrochen war. Aus dem schaumigen Maul ragte eine rosa Zunge und die Augen waren starr und weit aufgerissen. Onkel Brad grinste stolz, als er sich hinunterbeugte, um ihn an Ort und Stelle aufzubrechen. Er stieß sein Jagdmesser in das Brustbein des Hirschs und schlitzte ihn bis zum Schwanz auf. Als die Haut auseinanderklaffte und dampfende Eingeweide in den Schnee quollen, fing Danny an zu heulen. Onkel Brad hörte augenblicklich auf zu lächeln. »Ja Gott nochmal, Danny, es ist doch nur ein blöder Hirsch. Sei nicht so weibisch.« Deep Winter ist ein atmosphärisch dicht gezeichneter Kriminalroman. Wie in Die Schuld, dem zweiten Kriminalroman von Samuel Weigeli, ist er unnachgiebig, wenn es gilt, eine Geschichte zu erzählen, die bar jeder Gerechtigkeit ist.